So, Heinz, wir wollten uns nochmal mit dem Thema befassen. Das hatten wir letzte Woche, vor zwei Wochen schon mal besprochen, aber da gibt es noch ein paar Sachen, die erwähnenswert erscheinen. Nämlich, es geht darum, der Bundeskanzler hat, nachdem die SPD eine Reihe von Wahlschlappen erlitten hat, im Parlament die Vertrauensfrage gestellt. Kannst du uns mal was dazu sagen?
Ja, kleine Vorbemerkung. Wir haben uns ja beim letzten Mal schon drüber beschwert, dass bis zum Herbst man jetzt mit diesem Wahlkram da unentwegt belämmert wird. Bloß es hilft ja nichts, sich drüber zu beschweren. Auch wir müssen uns dem Thema stellen und es kritisch begleiten. Wir haben uns also entschlossen, die Sendungen, die wir bis zum Wahltermin hin machen, gewissermaßen unter das Motto zu stellen und eine Reihe zum Besten zu geben mit dem Motto Wählen ist verkehrt. Da ist heute Nummer 1 dran. Wählen ist verkehrt Nummer 1. Doppelpunkt die Vertrauensfrage.
Vielleicht zu dem Termin nochmal. Also das wird stattfinden dann erst jeden ersten und dritten Montag im Monat immer um 14 Uhr hier bei Radio X und wiederholt wird es am ersten und dritten Dienstag um 9 Uhr.
Die Vertrauensfrage. Damit meine ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr als interessant diesen Zirkus da vom letzten Freitag, diese Bundestagsaffäre da. Haben wir ja beim letzten Mal eigentlich schon davon abgeraten, dass man da gewissermaßen als normaler Mensch mitfiebern soll, wie die das alles hinkriegen, ob das alles in Ordnung geht. Wessen Kopf man sich da alles zerbrechen soll als ein Mensch, der sich ewig drum sorgen muss, ob das Geld bis zum nächsten Ersten reicht. Am Ende muss man sich da noch den Kopf eines Bundespräsidenten zerbrechen oder den Kopf eines Verfassungsrichters. Da kann ich eigentlich nur abraten davon. Und auch wenn dieser Zirkus vom letzten Freitag natürlich so seine absurden Seiten an sich gehabt hat, die haben ja auch viele Leute bemerkt und aufgespießt, muss ich jetzt hier nichts entlarven. So bin ich doch der Auffassung, es gibt wirklich noch interessantere Aspekte unter der Generalüberschrift die Vertrauensfrage. Der Kanzler hat ja auch, da hat er nun wirklich kein Geheimnis drum gemacht, dass die Vertrauensfrage, die er letzten Freitag im Parlament gestellt hat, bloß das Mittel, das Vehikel ist für das Eigentliche, worauf es ihm ankommt, nämlich dass Neuwahlen im Herbst stattfinden können. Darüber will ich mich hauptsächlich jetzt auslassen. Neuwahlen im Herbst, das ist der eigentliche Anlass der Vertrauensfrage im Parlament. Und ich möchte jetzt darauf aufmerksam machen, dass der Kanzler anderthalb Jahre vor dem anstehenden regulären Neuwahltermin dahergekommen ist und will für den Herbst unbedingt Neuwahlen in die Wege leiten. Da ist er initiativ geworden, das ist ganz sein Patent, das hat er angeblich einen einsamen Beschluss gefasst und den vielleicht noch mit dem Münte da abgestimmt. Das möchte ich darauf aufmerksam machen, dieser Anlass, das finde ich sehr exemplarisch dafür, was in der Demokratie unter dem Stichwort Vertrauen oder Vertrauensfrage überhaupt vorkommt und gemeint ist. Nämlich Folgendes: Der Anlass dieser Vertrauensfrage im Parlament und der Anlass für die Wahlen, die da im Herbst kommen sollen, ist der, der Chef von dem ganzen Laden, der kommt daher, will unbedingt neue Wahlen haben, stellt also seinem Volk die Vertrauensfrage in einem generellen Sinn. Kann ich auch so sagen, er stellt seinem Volk, das ist das Gleiche wie die Vertrauensfrage, die Machtfrage. Er verlangt das Vertrauen des Volkes in die Macht, die er, wenn es geht, weiterhin ausüben können will.
Also Heinz, ich glaube, das müsstest du jetzt nochmal ein bisschen deutlicher erklären. Dich interessiert also gar nicht so sehr das Werkzeug Vertrauensfrage im Parlament, ja, wo, sondern das ist jetzt für dich jetzt nur ein Mittel, mit dem der Bundeskanzler, und der ist ja Machthaber, die Neuwahl herbeiführen will. Und da sagst du jetzt, wenn der Bundeskanzler aktiv eine Neuwahl herbeiführt, dann stellt er eine Frage an das Volk und das nennst du Vertrauensfrage oder Machtfrage. Das müsstest du uns mal erklären.
Gerne. Also der Schröder, der Kanzler, der registriert eine schleichende Entmachtung. Er muss lauter Wahlniederlagen für seinen Verein zur Kenntnis nehmen. Im Bundesrat kriegt er kein Bein auf den Boden. Es fragt sich, wie lange seine Partei das alles noch mitmacht. Also das Wählervolk läuft ihm davon. Jede Menge SPD-Wähler werden abtrünnig. Die Unzufriedenheit im Volk schlägt sich erstmal so nieder, dass der Schröder seine solide parlamentarische Machtbasis einzubüßen droht. So, also das Wählervolk läuft ihm davon. Und was macht er? Er organisiert vor der Zeit eine Neuwahl. Das ist schon gelungen. Er unterstellt die ganze Politik, die er gemacht hat und weitermachen will, damit ganz schlicht als alternativlos, indem er eine ganz andere Frage auftischt. Nämlich nicht die Frage ans Volk, findet ihr das gut, was ich da mache? Was wollt ihr überhaupt? Wär vielleicht ein bisschen ein sicheres Leben recht, vielleicht sogar ein bisschen mit Saus und Braus? Nein, die Frage kommt doch gar nicht vor, sondern auf seinen schleichenden Vertrauensentzug von Seiten des Volkes antwortet der Kanzler mit einer Gegenfrage an dieses Volk. Und die Gegenfrage heißt, wollt ihr im Ernst, dass die Merkel das macht, statt ich? Tja, das ist mal ein Ding. Dass die Merkel das macht, statt dass ich es mache. Was ist denn da das und das es? Ja, das kommt überhaupt gar nicht mehr vor, sondern das ist ganz fraglos unterstellt als sowieso eine unkritisierbare Angelegenheit, nämlich die Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. So, das ist doch das Witzige an dieser Wahlausrufung durch den Kanzler. So erstickt er jedes Nörgeln über seine gemachte Politik in der Frage, wer macht es besser, ich oder die? Und damit hat er doch alle Bewertungen, alle Beurteilungen seiner Politik, alle Unzufriedenheit mit dieser Politik fokussiert auf die pure Machtfrage. Wer hat die Macht? Wollt ihr im Ernst, dass wer anders die Macht hat als ich?
Also das Erste, was du festhalten würdest, ist, dass der Kanzler seine Politik, die er macht, wenn er regiert, das, was er den Leuten an Gesetzen erlässt, was er ihnen sozusagen an Vorschriften macht, dass er das überhaupt nicht zur Debatte stellt, dass es darüber überhaupt keine Diskussion gibt, sondern nur darüber, ob das, was da gemacht wird, was immer das ist, von ihm als Kanzler gemacht wird oder eben von der Angela Merkel als Kanzlerin.
Ja, ich finde fast dieses Vorgehen unseres werten Bundeskanzlers, unseres Allerwertesten da, hat richtig etwas Aufklärerisches über Demokratie an sich. Damit meine ich Folgendes, dass er dem Volk Neuwahlen verheißt, also dem Volk die Vertrauensfrage stellt, und das ist dasselbe wie, wer hat die Macht im Lande? Mit diesem Vorgehen bringt der gute Kanzler doch geradezu auf den Punkt, wer in der Demokratie wen was fragt. Es ist doch gar nicht so, dass das Volk jetzt mit diesem Wahlkram da den Dreh gefunden hätte, auszudrücken, dass ihm sein Chef nicht mehr passt. Sondern es ist geradezu umgekehrt. Die Regierung, die ruft in Gestalt des Kanzlers mit seiner Neuwahl das Volk zur Raison. ihr wählt laufend falsch, ihr baut einen Riesenscheiß, ist euch das eigentlich klar? Das ist die Ansprache. Jetzt könnt ihr euch endgültig nicht mehr drücken. Jetzt ist endgültig die Hauptfrage auf dem Tisch und die heißt, wer hat die Macht in Deutschland?
Diese Hauptfrage, von der du jetzt sprichst, nämlich wer hat die Macht in Deutschland, ist das sozusagen auch, sozusagen ist das auch die Hauptattraktion, die Hauptentscheidung bei einer Wahl in der Demokratie?
Ja, darauf läuft es immer hinaus. Wer macht es? Und in diesem Es ist als die größte Selbstverständlichkeit, als etwas ganz Alternativloses, all das unterstellt, was das Interesse der Politik am nationalen Erfolg von Deutschland nach innen und nach außen darstellt. Also nochmal, ich will darauf hinaus, die Kanzlerfrage, die er mit den Neuwahlen aufwirft, die bringt auf den Punkt, wer in der Demokratie wen was fragt. Wer? Der Kanzler. Wen? Das Volk. Und was? Wer in der Demokratie die Macht ausüben soll? Wer ermächtigt sein soll? Das ist das Klassische, gewissermaßen, was man über Demokratie überhaupt lernen kann, an diesem Vorgehen des Kanzlers. Und das finde ich 10-mal interessanter und wichtiger zu merken, als diese Schwachheiten, die da mit dieser parlamentarischen Vertrauensfrage da im Schwange waren.
Dann kommt aber doch jetzt der Aufruf zu den Neuwahlen oder Wahlen überhaupt, kommt doch bei dir jetzt in der Demokratie vor, als nur noch, naja, eine Art Legitimierungsvorgang, Rechtfertigungsvorgang für die Macht im Staat in den Händen von der Regierung.
Ja, du bist gut, wenn du sagst, das kommt bei mir so vor. Bei denen kommt das so vor. Ich ziehe ja nur den Schluss aus dem, was diese Leute da veranstalten. Also bitte sehr, falls irgendjemand noch diese liebliche Sozialkunde-Weisheit, die er in der Schule mal gelernt hat, irgendwie glaubwürdig finden sollte. In der Demokratie kommt darauf an, was das Volk will, und die Politiker werden dann auf die Volkswünsche festgelegt, weil sie können ja hin und wieder weggewählt werden und so weiter und so zu. Und das Volk hat also quasi irgendwie das Sagen. Das ist ein Stuss sondergleichen. Die Reihenfolge ist genau umgekehrt. Die sogenannten Sachfragen, diese Dienstleistungen macht doch der Kanzler mit seinem Vorgehen in Richtung Neuwahlen. Diese sogenannten Sachfragen der Demokratie, die werden doch nicht dem Volk überlassen, sondern das Einzige, was dem Volk überlassen wird, ist zu entscheiden, wer es das Volk regieren soll, wem also nach gelaufener Wahl das Volk gehorsamspflichtig ist.
Vielen Dank, Heinz, für diese Aufklärung. Also jetzt haben wir eben gelernt, Andreas, dass die Demokratie oder die Wahl in der Demokratie doch eigentlich so eine Art Übersetzung ist, nämlich eine Übersetzung der Sachfragen in, ja, man könnte sagen, Machtfragen, und die werden dann nochmal in Personenfragen übersetzt. Soll die oder soll der das machen? Dennoch machen Parteien Wahlprogramme. Andreas, wieso machen die das dann überhaupt?
Naja, Wahlprogramme sind quasi die Vorbereitung darauf, dass am Ende der Wähler das, was ihm aufgetragen wird, treffe bitte eine Entscheidung, wer überhaupt dein Leben bestimmen darf, wer dir Anweisungen gibt, wer dich mit Gesetzen traktiert, dass der Wähler am Ende diese Entscheidung machen kann, dass ihm ein gewisses Material vorgelegt wird. Wahlkampf ist etwas ganz Ekelhaftes, und man konnte es jetzt in dieser vielbeachteten Bundestagsdebatte schon sehen. Die Politiker, die sich um die Macht bewerben, brauchen ihre Wahlprogramme, um einerseits die Lage für ihren Zweck, sie wollen gewählt werden, richtig darzustellen, andererseits auch so darzustellen, dass es ein gewisses Unterscheidungsmerkmal gibt. Also wir hatten ja eben schon den Gedanken, es ist lustig, Nie wird die Frage gestellt, wo doch so viel Unzufriedenheit in der Republik ist, wie der Kanzler sagt. Ja, passt euch das? Ist das eigentlich richtig? Ist Verarmung eigentlich das Leben, das ihr euch vorgestellt habt? Warum gibt es das? Kapitalismus erfordert Verarmung. Ja, ja, aber so sagt es ja keiner. Sondern die Lage überhaupt, die Globalisierung und ähnliche Gespenstersubjekte werden angeführt für das, was alle zusammen in den letzten Jahren zum Programm gemacht haben. Verarmung der Leute, damit Unternehmer sagen, naja, in Deutschland lässt sich noch reicher werden, da lässt sich noch Geschäfte machen, dafür müssen die Leute dann noch billiger werden, müssen sie länger arbeiten und so weiter. Das unterstützt die Politik. Und diese einheitliche Politik wird jetzt von den Verwaltern unseres bundesdeutschen Kapitalismus nicht etwa auf den Kapitalismus bezogen und gesagt, genau den wollen wir und darin muss es euch schlecht gehen und das ist überhaupt unser Zweck, sondern der wird einerseits vorgestellt als die Lage erfordert immer das Gleiche. Da sind wir völlig machtlos. So kommen die Politiker daher, machen sich ganz klein. Das ist der erste Teil des Wahlprogramms. Zu diesem Teil passt überhaupt nicht, dass sie sich im zweiten Teil des Wahlprogramms dann vorstellen, als es gibt ungeheure Alternativen. Wir haben die Macht, es ganz anders zu machen. Und diese Alternativen sind übrigens auch so minimal, dass man lachen möchte. Nämlich, wenn sich die Politiker mit ihren Programmen vorstellen, dann ist der Hauptpunkt immer, wählt mich, Merkel, wählt mich, ne? Hier den Schröder und mit diesen Programmen treten sie an und sagen, ich erfülle, Hauptpunkt des Wahlprogramms, die Staatsnotwendigkeiten am besten. Ich bin die verkörperte Staatsnotwendigkeit. Mein Gesicht ist quasi schon in die richtigen Falten geföhnt, ne, Merkel, Schröder, ne, damit man sieht, ich bin die Staatsnotwendigkeit und die Verkörperung. Fragt man sich sofort. Wenn das die Staatsnotwendigkeit ist, warum soll ich denn dann wählen, wenn ihr es und dasselbe macht? Wenn eure Unterschiede, wie Frau Merkel zu Recht gesagt hat in der Bundestagsdebatte, minimal sind, warum soll ich mich zwischen euch entscheiden? Und dann braucht es ein Programm.
Nochmal, wir haben jetzt eben von dir gehört, das Programm hat, das Parteienprogramm machen, das hat so zwei Seiten, nämlich die eine Seite ist die, dass sich viele einig sind, dass sich die Parteien in vielem einig sind, nämlich darüber einig sind, dass hier in Deutschland Marktwirtschaft herrscht, du nennst es Kapitalismus. Vielleicht muss man da noch einen kleinen Satz dazu sagen, was das heißt, du hast es schon mal angesprochen, was Marktwirtschaft oder Kapitalismus für den Großteil der Menschen hier heißt. Und andererseits unterscheiden sie sich minimal dann doch, nämlich, das wäre der zweite Teil, da müsstest du nochmal uns erklären, wieso gibt es dann doch ein Wahlprogramm, um dem vielleicht so eine Art Farbe zu geben. Der erste Teil also, der Inhalt, über den sich alle einig sind, nämlich hier muss Marktwirtschaft sein, Deutschland muss in der Welt vorankommen, hier muss viel Geld verdient werden.
Ja, der Hauptpunkt darin, den kann man auch in jedem Wahlprogramm finden. Und zwar, der Hauptpunkt heutzutage heißt Arbeit. Die CDU sagt Vorfahrt für Arbeit. Die WASG sagt gleich Arbeit und Gerechtigkeit. Die SPD klaut das sofort und sagt Arbeit, Vertrauen und Gerechtigkeit. Das ist Zukunft. Bleiben wir einen Moment mal bei dieser Parole. Leute, wir sind Politiker. Die werden sich nicht von euch irgendwie aufhalten lassen. Und es geht uns um was ganz Großes, Arbeit überhaupt. Da bezieht sich diese Parole darauf, dass im Kapitalismus die Leute arbeitslos werden. 5 Millionen davon gibt es. Dass die Leute, die arbeiten, nicht recht was davon haben und ständig Angst haben müssen, ob sie überhaupt noch ihren Lebensunterhalt verdienen können. Und das liegt daran, dass, und das sagt niemand außer uns, dass die Arbeit rentabel sein muss für Unternehmer. Diese Festlegung des Kapitalismus, gearbeitet wird nur dann, wenn Unternehmer ein ordentliches Geschäft daraus machen und dafür nutzen sie die Arbeit und die Armut der Leute aus. Das spiegelt sich wieder in der Parole Arbeit. Ihr seid doch alle abhängig vom Unternehmertum. So haben wir unseren bundesdeutschen Kapitalismus eingerichtet. Und darauf beziehen sich die Parteien und sagen, Arbeit, das braucht ihr. Ihr dürft nicht fragen, was habe ich davon? Wie viel leiste ich? Sondern überhaupt arbeiten dürfen, ist das Größte, was wir euch ja nicht versprechen. Nein, ganz vorsichtig, in Aussicht stellen, wenn ihr uns wählt.
Andreas, du hast eben gesagt, die Leute müssen preiswert sein. Man hört es hier immer unter dem Stichwort, die Arbeit ist zu teuer, die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Aber erklärst du uns nochmal, wieso das in der Marktwirtschaft dauernd passiert, wieso das so wichtig ist für die Marktwirtschaft?
Ein bisschen also nehmen wir es an dem, was eigentlich die Parole von allen Parteien sein könnte, ne? Vorrang für Arbeit. Das hat der Bundespräsident aufgebracht. Allen hat's gefallen. Vorfahrt für Arbeit. Da wird mit einmal gesagt, es gibt einen Vorrang und einen Nachrang. Und bei der Arbeit gibt es Folgendes. Arbeit darf, damit sie überhaupt verrichtet wird, nicht zu teuer sein. Für Unternehmen ist die Frage, wie viel hole ich aus der Arbeit heraus und wie viel kostet sie mich? Das Verhältnis einer Gewinnrechnung. Je weniger die Arbeit mich kostet, je mehr die Leute an Lebenskraft, an Arbeit veräußern, für mich möglichst lang, möglichst intensiv, umso größer ist der Ertrag aus der Arbeit, der als Gewinn im Unternehmen verbleibt.
Das heißt also ganz einfach, weil hier Gewinne erwirtschaftet werden wollen, sollen, müssen, dürfen, weil es hier um Gewinne, um Profit geht, deshalb müssen die Leute möglichst billig sein, möglichst wenig kosten, deshalb muss die Arbeit möglichst billig sein. Damit genau. Nämlich andererseits die Unternehmen große Gewinne machen.
Und das ist eine Notwendigkeit des Kapitalismus. Nur auf die Notwendigkeit des Kapitalismus berufen sich die Parteien in ihren Programmen nicht, sondern sie machen es umgekehrt. Sie berufen sich auf den Kapitalismus wie eine vom Himmel gefallene Notwendigkeit, eine Naturnotwendigkeit. So ist es eben. Die Lage, die sie selber anrichten, nämlich mit ihren Gesetzen, mit ihren Vorschriften, mit ihren Förderungen, all das, was in diesem Land das Leben gestaltet, all das beziehen sie jetzt einfach als Lage, so ist es eben ein. Sie haben in einer Allparteienkoalition das alles angerichtet und treten jetzt mit ihren Programmen an und sind darin fast selbstentlarvend. Wenn sie daherkommen und sagen, unser Programm heißt CDU wählen. Oder SPD wählen oder PDS wählen oder was auch immer wählen. Dann kommt nur eins raus, ich will die Macht entweder behalten oder kriegen. Und ich inszeniere dafür sogar ein Programm. Und in dem Programm müssen dann kleine Punkte drin sein, wo man sich absetzt. Und sie sagen dann auch richtig, das ist ein Programm, das hört sich oppositionell an. Wir müssen jetzt Punkte finden zum Unterscheiden. Damit der Wähler, na wie sagt man denn, so etwas wie eine Duftmarke überhaupt wahrnehmen kann, wo sich doch diese Parteien alle so entsetzlich einig sind, wenn sie praktisch an die Regierung kommen. Übrigens auch die PDS, wenn sie an die Regierung in Brandenburg oder Berlin kommt. Armut herbeiführen, verwalten, durchsetzen. Und diese Parteien alle klar antretend, hier eine Duftmarke, dort eine Duftmarke, im Ganzen aber das Gleiche. Arbeit heißt Verbilligung, Reformen unumgänglich, noch billiger werden oder in diesem Punkt nicht ganz so hart wie der andere, aber dafür am anderen Punkt. Solche Alternativen des Übels werden den Leuten gemacht. Und da ist die Wahlpropaganda fast ein entlarvendes Eingeständnis. Denn es kommt raus, auch an dem Programm, für den Wähler gibt's nichts zu entscheiden. Umgekehrt, die Gewählten, die Politiker, haben alle Freiheit und beanspruchen sie für sich. Es geht also um Ermächtigung der politisch Herrschenden pur. Und zwar eine Ermächtigung, die an keine Bedingungen geknüpft ist und eine Zustimmung dafür fordert. Von daher gibt es dann aber auch keinen vernünftigen Grund für das Wählen. Denn die Freiheit des Wählers, worin besteht sie denn? Vorweg dem zuzustimmen, dem man hinterher sowieso Gehorsam schuldet, was man hinterher sowieso einfach erfüllen muss, weil man Material der Bestimmung der anderen ist. Es ist nicht eine Bestimmung über das eigene Leben, das in Wahlen abgewickelt wird, sondern eine Ermächtigung der Politiker, über das Leben frei zu entscheiden. Verstanden werden soll es aber immer gerade umgekehrt. So nach dem Motto, wenn die Politiker für ihre Entscheidung, wer macht es, der Merkel oder die Schröder, wer macht es, wenn dafür die Wähler antreten dürfen, wenn sie dafür sogar eine Stimme bekommen, gib sie ab. Du hast jetzt mal eine Stimme, nicht um sie zu erheben, nicht um zu sagen, das will ich und das will ich nicht, das sollte nicht und aus folgendem Grunde sollte es ganz anders gehen, sondern du hast eine Stimme, um Ja zu sagen. Entweder dem einen oder der anderen und dann. Tja, dann soll es so verstanden werden, jetzt hätten sie mordsmäßig etwas zu entscheiden, die Untertanen, diese Objekte der Bestimmung. Denn sie werden ja aufgefordert, endlich mal was zu entscheiden. Den Streit der Kandidaten, wer es macht, und das Es, das sind die Hässlichkeiten der Durchsetzung des bundesdeutschen Kapitalismus, die in den Rang einer Naturnotwendigkeit erhoben werden.
Vielen Dank, Heinz. Vielen Dank, Andreas. Jetzt haben wir also von dir erfahren, die Politik, die gemacht wird, die gemacht werden wird, also die Politik, mit der sich die beiden großen Parteien und auch die kleinen um das Amt in der Macht, um das Amt der Regierung bewerben. Diese Politik, die unterscheidet sich ganz wenig, nur in, du sagtest, Duftmarken. Diese Politik, das hast du eben gesagt, ist dadurch bestimmt, dass sie den Leuten ja die Notwendigkeiten der Marktwirtschaft aufzwingt und das heißt, den Leuten aufzwingt, billiger zu werden für den Gewinn der Unternehmer. Dennoch machen Parteien Parteiprogramme, haben wir eben gelernt, um für sich zu werben, um für sich um Vertrauen zu werben. Heinz, der Schlager dieses Wahlkampfs ist doch sowas, wenn ich mich da jetzt ein bisschen durchgehört habe, ist doch sowas wie, wir machen diesmal einen ehrlichen Wahlkampf. Wir sagen den Leuten mal richtig, was Sache ist. Kannst du uns mal erklären, wenn jetzt Politiker ehrlich werden im Wahlkampf, wo es doch eigentlich ums Einseifen, ums Vertrauen gewinnen geht, wie habe ich denn das jetzt zu verstehen?
Ja, das hast du ganz zutreffend beobachtet. Das ist jetzt überhaupt der neueste Knüller, mit dem nicht nur, aber hauptsächlich die C-Typen da auftreten, zu sagen, nicht etwa, welche Alternativen hat man zu bieten, warum sind die besser und so weiter, sondern einen Wettbewerb drum vom Zaun zu brechen, wer sagt's am ehrlichsten? Wer schenkt dem Wähler reinen Wein ein, nämlich über nötige Härten? Wer traut sich das? Und reihum machen die wahlkämpfenden Parteien gewissermaßen unter sich eine Führerkritik auf, die sagt, der Konkurrent ist zu feige, Feigheit vor, in dem Fall nicht vor dem Feind, sondern vor dem Volk. Er ist zu feige, dem Volk Blut, Schweiß und Tränen anzukündigen, wo es doch gar nicht anders geht. Und damit, wohlgemerkt, versprechen besagte Herren und Damen sich das Vertrauen des Volkes. Ja, gerade unser Hessenkoch, dem doch im Ernst kein vernünftiger Mensch einen Gebrauchtwagen abkaufen würde, der stellt sich hin und sagt, keine Mehrwertsteuererhöhung nach der Wahl, die wir nicht vorher glasklar angekündigt haben. Tja, was sollen wir davon halten? Von dieser neuen Ehrlichkeit? Naja, dabei kommt es mir gar nicht so sehr darauf an, zu sagen, dass diese Parole von der Ehrlichkeit, die sein muss, ja gewissermaßen mitteilt, dass das Metier demokratischer Politik und Wahlkampfes sozusagen lauter Betrugsmanöver beinhaltet.
Das wäre jetzt also ein Rückschluss, den du sozusagen daraus ziehst, dass jetzt alle damit werben, wir wollen diesmal aber ehrlich werden. Da ziehst du erstmal den Schluss draus, den berechtigten Schluss draus, im Normalfall sind sie es gar nicht.
Ja, das teilen sie dir doch selber mit. Das ist gewissermaßen der Normalfall, den Leuten irgendetwas zu verheißen, wenn sie sagen, die beste Methode der Wahlwerbung anno 2005 von Sommer bis Herbst ist, nichts zu versprechen außer Blut, Schweiß und Tränen. Und das finde ich, das Letztere finde ich noch interessanter, ich kann auch sagen noch dreister, als dieser sachdienliche Hinweis darauf, dass Politik ansonsten in Betrugsmanövern besteht. Warum? Deswegen, die Politik eröffnet lauter Gegensätze zum Volk. Auf allen möglichen Ebenen. Von der Krankenkasse übers Lohnniveau bis zum Kündigungsschutz und zur Steuerfront. Das ist, würde ich dann mal unbefangen schlussfolgern, ein Interesse der Politik, was auf Kosten der Interessen von sau vielen gewöhnlichen Leuten geht, sodass diese sau vielen gewöhnlichen Leute also zur Kenntnis nehmen sollten, ihr Interesse und das der deutschen Politik, naja, da liegen Welten dazwischen, Gegensätze eben. Ne?
Einer der ganz Großen, den hat der Andreas ja vorhin schon genannt, nämlich da gibt's die Leute, die regieren, die machen die Gesetze, die bestimmen die Lage, in der sich wiederum die anderen dann befinden.
Ja, der Andreas hat ja auch schon darauf aufmerksam gemacht. Die Politik verwandelt dieses ihr Interesse, was im Gegensatz zu dem Interessen von sehr vielen ihrer Untertanen steht, in so etwas wie eine vollkommen klare Kiste, in eine alternativlose, objektiv so bestehende Lage, zu der sie gar nichts hinzugetan hat, sondern die sie gewissermaßen vorfindet und wo von ihrer Macht beim Zustandekommen dieser Lage nichts ersichtlich ist, dafür aber umso mehr ist von der Macht der Politik ersichtlich, wenn sie die angeblichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten dieser Lage gegenüber ihren Untertanen wieder durchsetzt. Und der Hammer ist jetzt, man verlässt sich bei den Politikern, die im Vorfeld der Wahl Ehrlichkeit auf ihre Fahnen schreiben, offensichtlich darauf, man verlässt sich darauf, dass die Umwandlung von politischem Interesse an der Austragung eines Gegensatzes in eine ganz alternativlose Lage nicht bloß gefressen wird, sondern in dem Sinne dann sogar einsichtig ist, dass man es glatt noch zu einem Wahlwerbungsargument ausbauen kann. Dann ist es nämlich gerade die Tugend des Führers oder der Führerin in spe, die alternativlose Lage auszusprechen und zu sagen, da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen wählt mich, ich bin das passende Ausführungsorgan.
Also werben die Parteien sozusagen damit in dieser Wahl, wenn sie mit Ehrlichkeit den Wahlkampf machen wollen. Sie werben damit, dass sie sagen, Leute, ihr, die ihr uns wählen sollt und werdet, ihr Wahlvolk, ihr Leute da unten, eure Interessen, ja, die werden wir beschneiden und das sagen wir euch auch noch vorher und das ist das Argument, uns zu wählen.
Ja, und ganz offensichtlich verlassen sie sich darauf. Gerade eben habe ich es ausgedrückt als gewissermaßen eine Bewusstseinslage der Wähler. Ich kann es auch so herum nochmal ausdrücken. Sie verlassen sich, die Politiker und Politikerinnen verlassen sich darauf, dass die Leute ihre Abhängigkeit vom Gang der ausschlaggebenden Dinge in Deutschland vom Gang des Wachstums, von kapitalistischem Reichtum in Deutschland, vom Stand des Staatshaushaltes, vom Konkurrenzniveau, was Deutschland im Wettbewerb auf dem Weltmarkt entfalten kann. Also dass die davon Abhängigen diese ihre Abhängigkeit allen Ernstes als so naturgegeben gewissermaßen, als so alternativlos jedenfalls auffassen, dass sie sich selber als ganz arme Würstchen auffassen, deren Heil einzig und allein darin besteht, einen Führer respektive Führerin zu ermächtigen, die dann die Geschäfte des Standorts Deutschland führen, und die Ankündigung, dass die Führung der Geschäfte des Standorts Deutschland auf Kosten der meisten Leute, der meisten Insassen dieses Standorts Deutschland geht, die baut noch darauf zu sagen, Blut, Schweiß und Tränen, das macht, übrigens laut Koch nach einer langen Periode, die er auf 10 Jahre oder irgend so etwas veranschlagt, das macht am Ende Deutschland groß. Also man muss sich als total abhängige Variable vom Gang der Interessen des Standorts Deutschland auffassen, dann und nur dann, dann aber schon, ist es am Ende noch ein Wahlwerbeargument. Wenn die Politiker daherkommen und sagen, wir schulden euch nichts, bloß eines, wir beschönigen nichts.
Vielen Dank, Heinz. Jetzt habe ich von dir also gelernt, dass die Lage der Leute hier in dem Land, herbeiregiert durch die Macht, eine der Abhängigkeit ist, nämlich der Abhängigkeit vom Geschäftsgang, und dass das sogar noch in den Köpfen der Leute als hingenommen wird als fast alternativlos. Andreas, jetzt hast du eben vorhin gesagt, bei den Wahlprogrammen würde es vor allem um Vertrauen gehen. Wenn ich das jetzt mal zusammenschließe, dann heißt es für mich doch, das Vertrauen, das ist doch etwas, was jemand aufbringt, der wirklich keinen Einfluss hat. Also, das Vertrauen ist doch so eine Art Widerspiegelung der Machtlosigkeit dieser ganz normalen Leute.
Das ist sehr richtig. Wenn du etwas nicht mehr kontrollieren kannst, wenn du blankes Vertrauen stiften musst, wenn du sagst, okay, mach du das, dir vertraue ich, dann triffst du eine Entscheidung, ich mach's nicht selber, ich kann es nicht selber beurteilen, ich mach's auch nicht. In der Politik ist das noch härter. Wenn man sich hinstellt und sagt, Vertrauen, dann kriegt man Auskünfte, die haben es in sich. Ich habe im Bundestagsprotokoll nachgeschaut. Wörtliches Zitat von Angela Merkel in ihrer Rede geht auch zum Vertrauen, und ist eine sehr interessante Bemerkung. Nämlich, sie hat gesagt, das an die Adresse der SPD, noch nie hat eine Regierung das Vertrauen so verspielt wie diese Bundesregierung. Und dann der nächste Satz, auf den kommt es mir an. Das ist deshalb so dramatisch, weil Vertrauen so etwas wie der Schmierstoff unserer Demokratie ist. Toll. Schmierstoff, Vertrauen, der Schmierstoff. Von welchem Standpunkt wird hier eigentlich gedacht? Es wird vom Standpunkt der Reibung gedacht, der Reibung, die Herrschaft erzeugt, die sich aufstellt, die Beherrschten in Situationen bringt, die denen nicht gut tun, die Vorschriften erlässt, die die Leute nicht zu ihrem Nutzen verfolgen, sondern die den Leuten Schaden einbringt. Die Reibung, die aufkommt, wenn Interessen beschnitten, zurückgewiesen werden zugunsten von anderen Interessen, die damit nach vorne kommen. Und dieses, die Masse des Volkes, da könnte doch Reibung aufkommen, da sagt sie, da ist das Vertrauen der Schmierstoff, den die Demokratie liefert. Toll. Der Schmierstoff, das heißt auch, in diesem Fall denkt sich diese Frau Merkel und ihre Kollegen im Bundestag hinein in die Reibungslosigkeit der Herrschaft, denkt sich hinein in Vertrauen, macht die ganze Sache flott, glitschig, flitschig, geht durch. Die sagt, durchregieren. Und der Kanzler sagt, genau das will ich. Ne? Durchregieren wollen sie. Und das Vertrauen, wie kriegt man das eigentlich? Das ist eine tolle Sache. Vertrauen heißt, du Wähler kriegst eine Stimme und eine Aufgabe. Zu deiner Stellenbeschreibung als Untertan gehört nicht nur Gehorchen, nicht mehr Mucken, sondern zu deiner Stellenbeschreibung gehört auch, immer dann, wenn wir dich anrufen und aufrufen, Vertrauen zu schenken, Vertrauen abzugeben. Das Lustige ist, in dieser Stellenbeschreibung ist eines nicht drin, nämlich das Vertrauen nicht zu stiften. Zu sagen, ich will meine eigenen Sachen, mein Leben so kontrollieren, dass es mir nützt. Ich will statt Kapitalismus, dass wir uns eine Gesellschaft einrichten, wo ich nicht von Arbeitslosigkeit und Verschleiß am Arbeitsplatz und so weiter bedroht und damit mein Leben so ziemlich ausgefüllt wird. Das will ich nicht. Ich will es mit meinen Leuten gemeinsam anders kontrollieren, selber in die Hand nehmen, nicht einfach eure zugewiesene Rolle erfüllen als Arbeitslose, als Arbeiter, als abhängig Beschäftigter. Ich will die abhängige Rolle gar nicht weitermachen. Wir sollten es selber machen. So etwas ist von vornherein ausgeschlossen. Der Bürger ist quasi zu einer immerwährenden Enthaltung aufgefordert. Enthaltung in dem Sinne, er muss sich enthalten davon, dass er die Lebensumstände selber bestimmt. Er muss sich in den Lebensumständen durchwuseln. Er muss fragen, was muss man denn hier machen? Ne? Wo darf ich denn bitteschön und wo darf ich nicht? Und wie kann ich mich da durchmogeln? Ja, das darf er. Aber sonst, der zusätzliche Punkt heißt, ich darf Vertrauen geben. Ich darf einem Politiker vertrauen. Ach, wie schön. Und jetzt muss er vertrauen. Jetzt muss er die Stimme abgeben. Jetzt muss er sich hinstellen und sagen, einem von denen muss ich ja vertrauen. Einem muss ich doch vertrauen. Ganz schlau. Er stellt sich also hin vor diesen Gesichtern, die sich hingeföhnt und synthetisch hin gebaut haben, damit sie gut passen zu den Verantwortlichkeiten, mal in Falten wie Fischer, mal bräsig wie Schröder, mal frisch geduscht wie Merkel, so, und dann soll er sagen, wer macht den Job, den es sowieso gibt, mich bestimmen, mich einweisen, meine Interessen zuweisen, wer macht diesen Job quasi am besten? Und jetzt dem schenke ich das Vertrauen. Das ist so etwas von vertrauensselig und andererseits gar nicht anders vorgesehen. Was anderes als Ja sagen, als Vertrauen, volles Vertrauen stiften, ist gar nicht vorgesehen. Der Bürger, dem wird die Aufgabe vorgehalten. Er, die Manövriermasse der Politik, sei so etwas wie ein Prüfer. Und dann wird ihm aber die Prüfaufgabe auch gleich vorgegeben. Nicht, was machen die? Sollen die das überhaupt machen? Was ist mein Nutzen? Sondern er soll prüfen, wer macht den Job Herrschaft? Bestimmen eigentlich am besten. Wem traut er da was zu? Und da wird der Wähler dann ziemlich hemmungslos. Dann findet er seine Geschmacksfragen. Dann wird ihm vorgehalten, da und danach kannst du bestimmen. Es wird ihm ja ein Angebot präsentiert. Und er darf dann, ja, sich ganz schlau fühlen, wenn er sagt, also ich traue denen ja alle nicht, aber dem am meisten. Dieses er muss vertrauen, er hat keine Kontrolle über sein eigenes Leben, das wird von den Politikern durchbuchstabiert. Das heißt dann, ja, ich sage, für die Alternative, die man mir als einziger lässt, da sage ich ja, einen Bewerber um die Macht ermächtige ich. Ui. Das ist Reife eines Volkes. Ich glaube, so reif sollte man nicht werden. So reif zu werden, das heißt ja, ich mache mir gar keine besonderen Illusionen mehr, sondern nur noch ganz spezielle über einen. Und dann sage ich, ich will immer, übrigens, das macht jeder, das kleinere Übel. Warum wählt man eigentlich übel?
Vielen Dank, Andreas. Wir sind fast schon am Ende, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt von dir gelernt, und dann schließe ich wieder zurück auf den Anfang, den der Heinz mit der Vertrauensfrage mal so beschrieben hat. Wählen heißt doch eigentlich, seine eigene Macht abzugeben, in die Hände der anderen zu legen. Und dann ist doch aber die Macht der Politik die eigene Ohnmacht. Der Heinz hat eben angekündigt, am Anfang der Sendung angekündigt, es wird so eine kleine Reihe geben zum Thema Wählen ist verkehrt. Andreas, in zwei oder in drei Sätzen. Was sind deine, also würdest du dem zustimmen oder nicht? Und beziehungsweise, was wären deine Argumente?
Ja, Wählen ist verkehrt. Weil das Leben wird einem in diesem bundesdeutschen Kapitalismus zum eigenen Schaden bestimmt. Und auch noch wählen zu dürfen, wer einem das serviert, ist eine Anforderung, vor der man erschrecken sollte. Man sollte sich fragen, nützt mir dieser Laden? Weil in diesem Laden, ist im Kapitalismus, sind viele Dinge alternativlos durch das System festgelegt. Aber das System ist nicht alternativlos. Da sollte man eine andere Wahl treffen. Da sollte man eine Wahl treffen, ich überprüfe einmal dieses System darauf, ob es mir nützt, warum es so ist, warum die Schäden immer mit Notwendigkeit entstehen und gar nie weggehen, wenn ich wähle. Weil die Wähler sind immer enttäuscht. Mal sind sie enttäuscht vom Kohl in der Mehrheit, dann wählen sie den Schröder. Jetzt sind sie zurzeit in der Mehrheit vom Schröder enttäuscht, wählen sie Kohls Nachfolgerin. So werden die Politiker ausgetauscht und die Unzufriedenheit und die Gründe dafür verschwinden überhaupt nicht. Also sollte man sich überlegen, dann liegt es doch offensichtlich nicht daran, wer von diesen Gestalten sich an die Spitze setzt, dort Reden führt, aber vor allen Dingen Taten zur Beschneidung und zur Einrichtung und zur Bestimmung der Interessen der anderen Leute trifft, dann ist Wählen verkehrt, weil man sich zusätzlich zum Untertanendasein auch noch zum Material und Spielball des Vertrauensschenkens macht. Dann wird Vertrauen wirklich ein Schmiermittel, weil man es jeweils verschenkt und dann enttäuscht ist. Und Enttäuschung über geschenktes Vertrauen ist die Fortsetzung der Täuschung. Dann ist man von Schröder enttäuscht und wählt nachher Lafontaine. Oder man ist von Merkel enttäuscht und wählt nachher, irgendeinen anderen. Diese Art und Weise, sich immer in der Täuschung weiterzubewegen, den Schaden hinzunehmen, sich zum Spielball der politischen Karrieristen zu machen, die sagen, einer von uns will es machen, für uns ist die Wahl wichtig, weil da kommt es drauf an, wer es schafft. Das ist schlecht für die Leute.
Andreas, also anstatt dein Appell an die Wähler, an die Leute, anstatt dem Interesse der Politik nachzugehen, doch mal das eigene Interesse in den Mittelpunkt zu stellen. Jetzt mal an dich, Heinz, dieselbe Frage gestellt. Wen ist verkehrt? Was sind deine in zwei Minuten zusammengefassten Hauptargumente dafür?
Ach Gott, soll ich jetzt den Schluss von unserer letzten Sendung wieder aufwärmen? Bitte sehr, wenn du mir so kommst, dann mache ich glatt das. Da hatte ich erinnert an die, wisst ihr schon, diesen Uralt-Song der Arbeiterbewegung, die Internationale. Und da kommt immerhin ein Verschen vor, das heißt, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Naja, eine gute und nützliche Einsicht, die leider Gottes schwer aus dem Verkehr gezogen worden ist im Laufe von 150 Jahren Kapitalismus und Arbeiterinteresse, wie das da drin vorkommt. Aber das macht ja nichts. Man kann einmal dagewesene und dann in Vergessenheit geratene Einsichten kann man ja wieder aufwärmen und die momentane Wahl ist wirklich ein sauguter Anlass dafür, um diese Einsicht wieder aufzuwerfen. Und gerade wenn ich daran denke, was die Führer von oben uns als ihre Wahlwerbung alles antragen, alles ankündigen, was sie mit unser einem vorhaben, und dass da nichts wie materielle Schlechterstellung dabei herauskommt. Und als geistige Kompensation, vielleicht noch ein bisschen Bedienung von Sozialneid oder irgend so etwas, wenn ich mir das vor Augen stelle und nicht umhin komme zu konstatieren, Figuren wie der Koch mit dieser Ehrlichkeit, was sie den Leuten alles zumuten wollen, wollen sie beim Wähler Punkte machen, dann wiederhole ich auch den Spaß von neulich nochmal, dann kommt mir in Erinnerung dieses Verslein, was ebenfalls zum linken Traditionsbestand dazugehört und was da heißt, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Dafür sollte man sich doch nicht hergeben.